Dunkelkammer, der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt. Wenn sich ein altes Jahr verabschiedet und ein neues anbricht, nützen viele Menschen die Zeit, um innezuhalten und darüber nachzudenken, was war und was kommt. Das ist vielleicht nicht der schlechteste Moment, um über die Arbeit nachzudenken, die für die meisten von uns ein wesentlicher Teil unseres Lebens ist. Genauer die Erwerbsarbeit, die uns erfüllen, aber auch ganz schön erschöpfen kann, die es vermag, unserem Dasein eine Richtung und einen Sinn zu verleihen, sich mitunter aber auch wie eine einzige Vergeudung von Lebenszeit anfühlt. Muss das so sein? Darüber unterhalte ich mich heute mit Barbara Preinsack, Professorin am Institut für Politikwissenschaften der Universität Wien. Außerdem ist sie Vorsitzende des Ethikrats der Europäischen Kommission. Sie forscht vor allem zu Technologiepolitik, Gesundheitspolitik und Digitalisierung. Und sie hat an dem Buch »Wie wir leben wollen« mitgearbeitet, Untertitel »Visionen für eine bessere Welt«, das ich gemeinsam mit Christian Friesel und Regina Pollack herausgeben durfte und im Verlag Edition A erschienen ist. Darin entwerfen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen, von Politik, Wirtschaft über Klima, Jugend, Migration bis hin zu Digitalisierung, ein Bild von einem künftigen Österreich. Sie, Frau Preinsack, haben gemeinsam mit AMS-Chef Johannes Kopf das Thema Arbeit beleuchtet. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Danke vielmals für die Einladung, liebe Frau Meinhardt. Es freut mich auch sehr, dass ich da bin.
Ihr Text beginnt damit, dass auf die Frage, was machst du, Menschen in der Regel damit antworten, womit sie ihr Geld verdienen. Was sagt uns das und ist das ein Problem?
Das sagt uns, dass viele von uns sich sehr stark über die Erwerbsarbeit definieren, dass das ein wichtiger Teil unserer Identität ist und auch, dass Erwerbsarbeit sehr viele Bereiche unseres Lebens formt, also und bestimmt. Es bestimmt, wie wir unsere Zeit gestalten, wo wir essen, wo wir einkaufen, zum Teil auch. Also Erwerbsarbeit spielt eine sehr zentrale Rolle in unserem Leben und in unserer Gesellschaft.
Sie sagen das vermutlich auch meistens, dass Sie Forscherin sind, an der Uni arbeiten, wissenschaftliche Aufsätze schreiben, Bücher schreiben. Haben Sie schon einmal ausprobiert, was passiert, wenn Sie auf die Frage damit antworten, dass Sie zum Beispiel gern mit dem Zug fahren oder sich um Ihre alten Obstbäume kümmern?
Ich habe selbst noch nie ausprobiert. Aber ich weiß von Freundinnen und Familienmitgliedern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Erwerbsarbeit waren, dass sie sich vor dieser Frage fürchten. Ich glaube, viele kennen das auch von Zeiten, in denen man sich umorientiert oder den Job verliert oder eine Erwerbsarbeit hat, die man ablehnt, die gerade sehr belastend ist. Also es gibt, glaube ich, gar nicht wenige Menschen, die der Frage ausweichen, weil sie sich in irgendeiner Form nicht gut genug fühlen. Und seit ich mich jetzt auch in meiner Forschung mit Arbeit beschäftige, bin ich da sensibler geworden und frage oder beginne Gespräche auf irgendwelchen Partys nicht mit dieser Frage. Ich versuche, andere Dinge zu fragen. Und interessanterweise sprechen aber dann trotzdem viele, viele Menschen über Arbeit. Entweder über Arbeit, die sie gerade machen oder die sie gerne tun würden. Und das ist nicht nur Erwerbsarbeit übrigens, das sind auch andere Formen der Arbeit.
Das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist ja auch die soziale Scham. Man geniert sich dafür, dass man keinen guten Job hat.
Viele Menschen, also man sagt es ja sehr häufig, auch im Zusammenhang mit sozialen Medien, man sagt, man vergleicht das Hochglanzleben, das kuratierte und polierte Leben der anderen mit den eigenen Unsicherheiten und Zweifeln, die man selbst hat, die man von sich selbst ja kennt. Und insbesondere Frauen, nicht nur Frauen, aber insbesondere Frauen sehen sehr schnell das, was sie bei sich selbst für Schwächen halten und vergleichen das mit den Stärken, die sie bei anderen wahrnehmen und sind auch aus dem Grund manchmal fast in einer Defensivposition bei dieser Frage. Oder man legt sich eine Antwort zurecht. Ich kenne auch einige Menschen, die sich eine Antwort zurechtlegen, mit der sie sich wohlfühlen, auf diese Frage, was machst du, wo sie dann auch die Nachfragen steuern können, dass die Nachfragen zu den Punkten gehen, über die man lieber spricht oder die auch weniger wehtun.
Und was sagen die Personen dann zum Beispiel?
Nur unter Anführungszeichen so und so viele Stunden zur Erwerbsarbeit und ich arbeite jetzt gerade dort, bis ich dann wieder mehr arbeiten kann. Also es sind sehr häufig Antworten, die sich fast schon dafür entschuldigen, dass man nicht dem Normalen entspricht. Es gibt natürlich auch Menschen, die sehr stolz auf ihre Erwerbsarbeit sind und die geben dann Antworten, die Nachfragen einladen. Ja, also das, ich glaube, die meisten Menschen haben dann auch ein Gespür dafür, wo man mehr fragen soll und wo man eher nicht nachbohren soll.
Bei einer Frau käme das Gegenüber ja vielleicht noch auf die Idee, dass sie einen Mann hat, der für das finanzielle Auskommen sorgt. Historisch war die Erwerbsarbeit ja geschlechtsspezifisch organisiert. Die Frau hat das Haus gehütet, die Kinder, der Mann ist arbeiten gegangen.
Also das, was Sie jetzt sagen, erkennen, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen wieder. Ich habe auch viele, also das hat auch mit der Blase zu tun, in der ich lebe natürlich. Ich bin ja selber in der Wissenschaft tätig und viele Kolleginnen, die auch Professorinnen sind oder ein Doktorat haben, deren Partner vielleicht keines haben, die haben das schon erlebt, dass die Leute glauben, dass man sie mit Frau Doktor anspricht, weil der Mann der Doktor ist. Oder wenn sie ein Jahr ins Ausland gehen, dass ganz selbstverständlich angenommen wird, dass das aufgrund der Erwerbsarbeit des Mannes ist. Ich glaube, das erkennen sehr viele. Also wir sind hier nicht in einer sehr geschlechtergerechten Gegenwart. Aber natürlich sind die Dinge viel besser geworden. Aber um auf Ihre Frage zu antworten, war das immer so? Nein, die Idee, dass man, also dass Arbeit Erwerbsarbeit ist, für die man morgens aus dem Haus geht und abends wieder zurückkommt und dafür bezahlt wird, die ist sowohl historisch gesehen als auch global gesehen die Ausnahme. Also in vielen Gesellschaften ist die informelle Arbeit, also ohne formelle Arbeitsverhältnisse, die Norm, kann man sagen, oder der größte Teil der Arbeit, die getan wird. Und auch historisch ist die Verkürzung von Arbeit auf Erwerbsarbeit noch gar nicht so alt. Andrea Komlosche hat das hier in ihrem exzellenten Buch Arbeit sehr gut dargestellt und sehr detailliert dargestellt. Etwas verkürzt gesagt, kann man sagen, dass das zur Norm wurde nach der industriellen Revolution, dass man Arbeit als Erwerbsarbeit versteht, die nach dem Ernährermodell funktioniert. Es war auch die Idee, dass dann eine Person, also normalerweise in der Familienvater, die Arbeit tut und die Familie dann miternährt. Und das wird bis heute natürlich mit leichten Veränderungen, aber im Großen und Ganzen ist dieses Modell bis heute in Teilen der westlichen Welt noch nicht die Norm, aber ein Ideal für viele Menschen.
Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken, waren Sie persönlich rundum zufrieden damit, wie Sie gearbeitet haben? Was würden Sie gern für sich ändern?
Ich war nicht ganz zufrieden. Ich möchte aber hier auch, also ich werde dieser persönlichen Frage jetzt nicht ausweichen, aber bevor ich sie beantworte, trotzdem nochmal betonen, dass es mir und auch uns, also Johannes Kopf und mir in unserem Buchbeitrag, wichtig ist, nicht nur die Erwerbsarbeit als Arbeit zu sehen. Also dass viele Formen des Tätigseins, die einen Beitrag zur Gesellschaft leisten und zu anderen Menschen leisten, dass man die als Arbeit sehen kann, was nicht und als Arbeit sehen sollte, was nicht heißt, dass jede Form der Arbeit gleich ist, dass jede Form der Arbeit bezahlt sein muss. Natürlich gibt es unterschiedliche Formen der Arbeit, aber wir sollten alles als Arbeit sehen. Denn eine Gesellschaft, die unbezahlte Arbeit abwertet und unsichtbar macht, die, also Nancy Fraser hat das so ausgedrückt, die frisst ihr eigenes Fundament auf. Weil ihr gerade auch die unbezahlte Arbeit der einen, die bezahlte Arbeit der anderen möglich macht. Also, wenn Sie mich jetzt fragen, weil ich mit meiner Arbeit oder mit dem, wie ich gearbeitet habe, zufrieden, dann würde ich sagen, mit vielen der Inhalte war ich zufrieden und auch glücklich. Ich bin ja in einer sehr privilegierten Position, in dem Sinne, dass ich zwar viele Stunden arbeite, aber die meisten Stunden davon sind für mich sinnerfüllt und selbstbestimmt. Das ist schon etwas, was viele nicht so haben. Ich unterscheide sehr häufig, wenn mich Freundinnen fragen, wie geht's dir in der Arbeit? Dann sage ich, ja, Arbeit ist gut, Job. Also es gibt natürlich im Job Dinge, die ich jetzt nicht so gern mache. Das sind administrative Tätigkeiten. Aber die Arbeit ist für mich größtenteils sinnerfüllt. Aber ich kann noch immer nicht, obwohl ich jetzt doch auch nicht mehr jung bin, ich kann noch immer nicht sehr gut meinen Stress im Zaum halten oder mit Stress besser umgehen. Ich kann es besser als früher, aber noch nicht wirklich gut. Und ich habe manchmal Schwierigkeiten mit Priorisierungen. Also das hintanzustellen, was vielleicht jetzt nicht so wichtig ist. Ich habe alle möglichen Regeln, wie man das macht. Also es gibt ja diese People first, Money second und so weiter. Aber letzten Endes schaffe ich das dann oft nicht gut. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich zu viel arbeite, weil ich nicht gut genug priorisieren kann. Ja. Aber es wird besser.
Für Sie als Forscherin ist Arbeit jedenfalls eine Schlüsselkategorie. Warum eigentlich?
Weil ich Sozialwissenschaftlerin bin und weil Arbeit in unserer Gesellschaft so eine wichtige Rolle spielt. Ich bin ja keine Arbeitsforscherin ursprünglich. Also ich bin ein bisschen, so ein kleines Stück zu einer Arbeitsforscherin geworden, aber ich komme ursprünglich aus der Gesundheits- und Technologiepolitik, aus der Politikfeldanalyse, sagt man auf Deutsch. Das ist auf Deutsch ein komisches Wort, das heißt Policy Studies. Im Englischen gibt es ja diese Dreiteilung. In Politics prozesshaften Aspekt der Politik, Polity für den institutionellen und Policy für den inhaltlichen. Also ich bin Policy-Forscherin mit Schwerpunkt Technologie, Gesundheit, Digitalisierung und habe mich erst begonnen, mit Arbeit zu beschäftigen, als viele unserer Interviewpartnerinnen und Interviewpartner in der Covid-Pandemie sehr, sehr viel über Arbeit gesprochen haben. Das war, also ohne, dass wir sie unbedingt danach gefragt haben. Es hat oft damit begonnen, dass wir im ersten Lockdown gesagt haben, was sind denn die großen Herausforderungen, was möchten Sie nach der Pandemie anders machen? Und fast alle haben über Arbeit gesprochen.
Wir haben schon kurz angesprochen, das Ansehen, das manche Berufe genießen, und andere nicht, steht nicht unbedingt in einem Verhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Sonst würde eine Putzfrau im Spital, die verhindert, dass Menschen an Krankenhauskeimen sterben, nicht so viel weniger verdienen wie ein Investmentbanker. Was drückt sich denn im beruflichen Ansehen und im Gehalt überhaupt aus?
Also die Frage, die Sie jetzt gerade gestellt haben, ist eine wirklich wichtige und ich bin immer wieder davon überrascht, wie wenig wir das diskutieren. Denn auch wenn ich jetzt meine Studierenden frage, in meinen Lehrveranstaltungen, was bestimmt eigentlich den oder was, man kann das empirisch machen, aber man kann das auch normativ machen, dass man fragt, was sollte denn eigentlich die Entlohnung, die Höhe der Entlohnung bestimmen? Sagen viele zuerst mal die Länge der Ausbildung. Wer länger in der Ausbildung ist oder sogar studiert, der soll dann mehr verdienen. Und sagen andere drauf, naja, aber hängt das nicht von der Verantwortung ab? Wenn jetzt jemand viel Verantwortung hat, dann soll sie mehr verdienen als jemand, der wenig Verantwortung hat. Das erklärt aber auch nicht, warum jetzt die Kindergartenpädagogin, die ja sehr viel Verantwortung hat, unbedingt so viel weniger verdient als eine Person in einem Bürojob, die jetzt vielleicht nicht mehr Verantwortung hat. Zumindest nicht für Menschenleben und die Entwicklung von Menschen. Dann sagen Leute, naja, das hat vielleicht was mit Talenten zu tun. Also wenn man besonders gut Klavier spielen kann oder Schauspielen, dann verdient man mehr. Aber all diese Dinge, all diese Erklärungsansätze, auch wenn man die gemeinsam denkt, greifen zu kurz. Also letzten Endes steht die Remuneration und die Höhe der Remuneration der Erwerbsarbeit in wenig Zusammenhang zum Einsatz, zur Verantwortung und auch zum gesellschaftlichen Nutzen von Arbeit. Und da liegen die Dinge deshalb im Argen, weil sich die Relationen so stark verändert haben. Also noch in den 60er, 70er Jahren hat man in einer Managementposition vielleicht 10 oder 20 Mal so viel verdient wie eine einfache Angestellte. Und heute sind das in den USA bis zu 300 Mal mehr. In Europa 100 Mal mehr. Ungefähr, also in ungefähren Relationen. Also die Relationen, die Unterschiede zwischen den geringeren Einkommen und den höheren Einkommen, die lassen sich über Verantwortung, Länge der Ausbildung, Talent nicht erklären. Und wenn wir dann so weit kommen, dass Menschen trotz Erwerbsarbeit und Vollzeiterwerbsarbeit und manchmal sogar mehr als Vollzeiterwerbsarbeit sich trotzdem noch Sorgen machen müssen darüber, wie sie ihre Rechnungen bezahlen, da kommen wir dann zu einer Situation, in der dieser Satz Leistung lohnt sich nur noch zu einer Ohrfeige wird für viele Menschen. Es wird etwas, was ihnen wirklich ein Schlag ins Gesicht ist. Weil es eigentlich den Leuten sagt, egal wie sehr du dich anstrengst, du bist eh nie gut genug.
Das klingt höhnisch, weil die Leute strengen sich ja an, die verausgaben sich ja für eine Arbeit, die am Ende dann nicht reicht, um das Leben zu bestreiten. Was wäre denn eine faire Bezahlung?
Das ist eine Frage, die ich so nicht beantworten kann, und auch nicht beantworten will, weil ich nicht für mich in Anspruch nehme, zu entscheiden, was jetzt genau fair ist. Ich glaube, dass es da auch eine gesellschaftliche Auseinandersetzung damit braucht. Ich gehe aber auf jeden Fall so weit zu sagen, dass eine faire Bezahlung eine ist, von der Menschen sich ein gutes, würdevolles Leben leisten können müssen. Natürlich sollen auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Erwerbsarbeit sein können, auch abgesichert sein. Aber auf jeden Fall müssen Menschen, die Erwerbsarbeit tun, gut abgesichert sein. Und dann fänd ich es persönlich absolut fair, wenn man dann zusätzlich noch in Erwägung zieht, dass die Länge der Ausbildung, die Verantwortung, besondere Fähigkeiten, dass das auch noch etwas wert ist und Unterschiede in der Bezahlung rechtfertigen kann. Aber ich glaube, dass das jetzt die Chefin 300 Mal so viel verdient wie die einfache Angestellte im selben Unternehmen, das ist wirklich schwer zu rechtfertigen.
Große Teile der erwerbstätigen Bevölkerung müssen ja in ständiger Furcht leben, ersetzt zu werden. Entweder von den billigeren Arbeitskräften aus dem Ausland oder von Industrierobotern. Oder jetzt neuerdings von künstlicher Intelligenz, müssen sich auch Akademikerinnen allmählich fürchten, ihre Jobs zu verlieren?
Ja, also die Idee oder die Vorstellung, dass die Automatisierung und gerade auch künstliche Intelligenz nur die sogenannten Blue-Collar-Workers, also die die körperliche Arbeit ersetzt, die routinehaften Tätigkeiten. Diese Vorstellung hält sich ja nicht mehr. Allerspätestens seit viele Menschen auch Erfahrungen mit generativer künstlicher Intelligenz gemacht haben, wo sie sehen, dass das Intelligenz, also dass KI-Anwendungen Tätigkeiten übernehmen, die früher als menschliche Kreativität und menschliches Urteilvermögen erfordernd gesehen wurden. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Menschen, die gerade auch in White-Collar-Bereichen im Bereich der Rechtsprechung sogar Bürotätigkeiten im weitesten Sinne und einige Tätigkeiten in der Wissenschaft voraussagen, dass sehr viele dieser Tätigkeiten ersetzt werden. Und jetzt kommt aber mein Aber. Aber man spricht ja schon seit langer Zeit nicht mehr vom sogenannten Job Replacement, also dass jetzt viele Berufe verschwinden werden, sondern vom Task Replacement. Also von dem Phänomen, dass innerhalb einzelner Berufsbilder sich die Tätigkeiten neu zusammensetzen. Dass zum Beispiel eine durchschnittliche Sekretärin oder ein Sekretär in einem Büro heute andere Dinge tut, als es noch vor 5 oder sogar noch vor 3 Jahren der Fall war. Dass ganz sicher auch eine Wissenschaftlerin heute andere Dinge tut. Das ist einerseits Good News sozusagen, weil wahrscheinlich weniger Berufe vollkommen verschwinden werden. Aber es hat schon auch problematische Aspekte in mehreren Hinsichten. Einerseits, dass in manchen Branchen doch weniger Menschen gebraucht werden, weil KI sehr viel übernimmt, auch in kreativen Branchen. Ob das immer gut geht, ist eine andere Frage, aber man sieht diesen Trend. Und zweitens auch deshalb, weil wir schon merken, dass durch den starken Einsatz von künstlicher Intelligenz die Dinge, die man sich von Menschen erwartet, verändern. Also es ist nicht nur das Problem da, dass Menschen von Maschinen ersetzt werden, sondern auch, dass man von Menschen immer mehr erwartet, sich wie Maschinen zu verhalten. Ich glaube, es fallen uns allen Beispiele dafür ein. Ja, also einerseits ist es die Verdichtung der Arbeit, dass Menschen schneller arbeiten müssen, dass die Zeit, die jetzt durch den Maschineneinsatz frei wird, nicht den arbeitenden Menschen zur Verfügung steht, sondern dass da sofort neue Aufgaben hineingequetscht werden. Also wenn ich jetzt eine KI verwende, um irgendwelche Briefe zu übersetzen, die ich an Studierende schreibe oder die Studierende mir schreiben oder Texte übersetze, dann bleibt mir die Zeit ja nicht für mich selbst, die damit frei wird, sondern da mache ich dann jetzt noch mehr Referenzschreiben oder noch mehr Prüfungsarbeiten, die ich korrigiere oder sonst irgendwas anderes. Das ist das Erste. Aber auch, dass Menschen von anderen erwarten, sich ein bisschen so zu verhalten wie ChatGPT. Da gibt es ja schon Studien dazu. Dass manche Leute lieber mit einem LLM sprechen als mit anderen Menschen, weil es einfacher ist. Und so weiter. Also das ist auch eine der Gefahren, die wir noch viel zu wenig diskutieren. Also welche Gesellschaft wollen wir denn sein? Und welche Rolle soll hier die Digitalisierung und insbesondere die künstliche Intelligenz spielen? Wir denken es manchmal umgekehrt. Wir haben jetzt diese technologischen Prozesse und wie wollen wir die regulieren? Ich glaube, wir sollten die Frage anders stellen. Welche Probleme sollen die denn lösen?
Wenn man auf den Arbeitsplatz schaut, dann fällt auf, dass er vor allem sehr zerrissen ist. Auf der einen Seite stehen hochgebildete, anspruchsvolle Vertreterinnen der Generation Z, die nicht mehr bereit ist, bis zum Umfallen zu arbeiten. Und auf der anderen Seite eine prekäre Dienstleistungskaste, die kaum über die Runden kommt. Oder noch so ein Widerspruch, junge Menschen drängen in akademische Ausbildungen und kreative Wissensberufe. und überall fehlen aber Arbeiter, Monteure, Technikerinnen, die Windräder aufstellen und Stromnetze warten und die Infrastruktur erhalten. Wo führen denn diese Disparitäten hin?
Die führen uns hoffentlich, und ich bin jetzt schon im Geiste des Buches, das Sie ja mit herausgegeben haben und zu dem ich beitragen durfte, idealerweise führen uns die zu einer Neubewertung der Arbeit in unserer Gesellschaft. So wie es ist, funktioniert es nicht mehr. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das, was Sie jetzt angesprochen haben bezüglich der Generation Z, die Generation Z ist ein Seismograph, der uns anzeigt, wo die Dinge falsch laufen und sagt, dass sie so nicht weiter so funktionieren. Die Generation, also das ist nicht die ganze Generation, aber das, was man bei der Generation Z häufiger beobachtet als in anderen Generationen, nämlich, dass sie gesehen haben, dass die Eltern und Großeltern sehr viel gearbeitet haben, dass ihnen versprochen wurde, dass sie dann sicher gut abgesichert sind und dass sie dann in den wohlverdienten Ruhestand, wie man so schön sagt, treten können und sorgenfrei leben. Und sie sehen, dass das oft nicht der Fall ist, weil sie entweder nicht sorgenfrei leben können, kleine Pensionen haben oder weil sie sich im wahrsten Sinne des Wortes krank oder sogar tot gearbeitet haben. Und das wollen sie nicht mehr. Viele Menschen in der Generation Z wollen das nicht mehr. Was aber nicht heißt, was manchmal mit Faulheit oder mit Betonung von Life-Work-Balance gleichgesetzt wird. Aber in Wirklichkeit ist es, also sagt uns diese Generation etwas, dass wir alle sehr ernst nehmen sollten, nämlich wir müssen Erwerbsarbeit so organisieren, dass man sie tun kann, ohne davon krank zu werden, dass man sie idealerweise auch meistens gerne tut und dass man sie auch länger im Leben tun kann und tun möchte, weil man sie eben gesund und einigermaßen glücklich tun kann. Und davon sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Also, um Ihre Frage nochmal zu beantworten, im Idealfall bringen uns die Probleme des heutigen Arbeitslebens und der Arbeitswelt dorthin. Derzeit sehe ich das noch nicht im großen Stile. Derzeit sehe ich eher ein Auseinanderdividieren der Bevölkerung, das auch immer wieder leider von einzelnen Personen in der Politik vertreten wird, indem man manche dann als Leistungsträger bezeichnet und andere als Leistungsverweigerer. Das sind oft Leute, die sehr, sehr viel arbeiten, gerade auch in der Pflege- und Sorgearbeit, deren Arbeit aber unbezahlt ist. Und dass man auch Generationen gegeneinander ausspielt. Und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, die größte Gefahr für die Solidarität in einer Gesellschaft, die auch für eine gute Arbeitswelt nötig ist, ist die Überzeugung mancher Menschen, dass manche keine Solidarität mehr verdienen. Und insofern ist dieses Ausspielen der Bevölkerung politisch vielleicht kurzfristig gewinnbringend, aber in Wirklichkeit ein sehr, sehr gefährliches Spiel.
Früher war ja manuelle Arbeit geachtet und eine anständige Weise, das Leben zu bestreiten. Das gilt nicht mehr. Welche Folgen hat denn das Herunterschauen auf Bauarbeiter, auf Handwerker, auf Hilfskräfte, die ja oft auch einen migrantischen Hintergrund haben?
Ich würde sagen, dass viele Menschen gar nicht auf manuelle Arbeit runterschauen. Dass es fast den gegenteiligen Trend gibt, dass nämlich, ich habe jetzt gerade auch an Studien gedacht, die das zeigen aus unterschiedlichen Teilen der westlichen Welt, dass gerade auch die Generation, die heute die Schule abschließt, nicht so heiß darauf ist, zu studieren, die gerne auch Berufe lernen möchten, mit der man dann ein gutes und sicheres Auskommen hat. Und das sind oft nicht die Berufe, die ein Studium benötigen. Also ich glaube, hier bewegt sich gerade sehr vieles in unterschiedliche Richtungen. Dass diese Zweiteilung in körperliche und in geistige Arbeit auch ein bisschen herausfordert und diese Hierarchie zwischen der geistigen Arbeit als die höchste Form der Arbeit und der körperlichen Arbeit als der niedrigen Arbeit etwas verkompliziert. Ich möchte damit nicht sagen, dass es niemanden gibt, der runterschaut auf Menschen, die mit ihren Händen arbeiten, aber es gibt auch durchaus den gegenteiligen Trend, dass man, also das hat ja auch was mit dem Hass gegenüber den intellektuellen Eliten zu tun, der gerade von rechtspopulistischen Kräften sehr stark befeuert wird und von antiwissenschaftlichen Tendenzen, die es ja leider in vielen Ländern gibt.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, es geht auch um die Menge der Arbeit im Leben. Wie viel Erwerbsarbeit verträgt sich denn mit einem guten Leben? 20, 30, 40, 80 Stunden, wie viel sind genug?
Das ist ganz unterschiedlich, weil es nicht nur von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist, sondern auch davon abhängt, welche Erwerbsarbeit man tut und in welcher Lebensphase man ist. Also zur Frage, welche Erwerbsarbeit man tut. Ich kann in meinem Bereich, auch wenn meine Arbeit manchmal sehr stressig sein kann, wahrscheinlich mehr Stunden arbeiten, ohne krank zu werden, als eine Frau, die in der Saisonarbeit im Service ist. Weil deren Arbeit viel stressiger und auch körperlicher viel anstrengender ist und geistig auch anstrengend ist. Also das ist einmal das Erste. Und das Zweite, und darauf gehen Johannes Kopf und ich auch in unserem Buchkapitel ein, ideal wäre es, wenn man in unterschiedlichen Lebensphasen etwas flexibler die unterschiedlichen Formen der Tätigkeit zusammenstückeln kann, sozusagen. Also, dass man sagen kann, ich jetzt als junge Person konzentriere ich mich auf die Ausbildung, dann mache ich einige Jahre ganz viel Erwerbsarbeit, ich habe viel Energie und hoffentlich mag ich meinen Job auch, dann mache ich ein paar Jahre mehr Sorgearbeit, wenn ich kleine Kinder habe, dann mache ich wieder mehr Erwerbsarbeit, dann pflege ich vielleicht Angehörige oder nehme ein Jahr Auszeit, um auch nicht auszubrennen. Das kommt ja auch, ist ja auch ein Problem für viele Menschen. Es gibt ja auch Menschen, die in die Teilzeit gehen, um ein Burnout zu vermeiden oder weil die Arbeit sich so stark verdichtet hat, dass es Vollzeit gar nicht mehr zu schaffen ist. Das gibt's ja auch. Und dass man dann vielleicht im höheren Alter, im höheren erwerbsfähigen Alter sagt, ich bleib vielleicht sogar idealerweise über mein Pensionsantrittsalter weiter in der Erwerbsarbeit, aber halt zu einem geringeren Anteil, wenn ich meine Erwerbsarbeit gerne mache. Das trifft nicht auf alle zu. Und mir persönlich ist es wichtig, dass es nicht zu einem Zwang wird. Aber ich kenne genug Leute, die nicht unbedingt von 100 auf 0 gehen wollen am Tag ihres Pensionsantritts. Die würden eigentlich ganz gern zuerst von 100 auf 80 und dann vielleicht auf 40 gehen. Und wenn sie das Glück haben, eine Erwerbsarbeit zu haben, die sie ganz gern machen, eigentlich gerne auch weiter Teilzeit arbeiten. Und das ist im Moment sehr, sehr schwierig natürlich. Also ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der das etwas flexibler wird.
Das heißt, das Credo, mit dem ich jetzt noch aufgewachsen bin, als Kind der 1970er Jahren in Oberösterreich am Land, dass man es durch ehrliche Anstrengung zu was bringt, man sich 40, 50 Jahre reinknien muss und dann setzt man sich zur Ruhe und genießt die Früchte der Arbeit. Diese Vorstellung ist für die moderne Arbeitswelt einfach zu starr.
Ich glaube, diese Vorstellung hat für sehr viele Menschen niemals wirklich zugetroffen, weil viele Personen, gerade Personen, die in schlecht bezahlten Berufen gearbeitet haben, die haben nie ein sorgefreies Leben gehabt. Die haben sich nie jetzt wirklich im Wohlstand erarbeiten können, aber früher noch mehr als heute. Insofern bröckelt das heute mehr, da haben Sie vollkommen recht. Und gleichzeitig gibt es, also wir werden alle älter, es werden in vielen Ländern auch die gesunden Jahre länger, also Menschen werden ja nicht nur älter, sondern sie bleiben auch länger gesund. Es ist nicht in allen Gesellschaften so, aber in vielen. Und da wäre es schon wichtig, uns zu überlegen, wie man eine Lösung finden kann für Menschen, die gerne weiter in der Erwerbswelt bleiben, dass sie sich nicht entscheiden müssen, ob sie das jetzt 100% machen oder gar nicht, sondern dass flexiblere Übergänge möglich sind.
Sie haben das in dem Buch Wie wir leben wollen, in dem Artikel, den Sie gemeinsam mit AMS-Chef Johannes Kopp verfasst haben, eine Pension à la carte genannt. Was kann man sich genau darunter vorstellen?
Die Idee der Pension à la carte versucht, dieses Problem, das ich gerade angesprochen habe, zu lösen, nämlich diese abrupte Zäsur, wie wir das in dem Buchkapitel ausdrücken, diese abrupte Zäsur, dass man mit dem Pensionsantritt für viele von uns bedeutet das von 100% Arbeit mit viel Stress auf nichts, zum 0% Arbeiten übergeht. Und für viele Menschen ist das jetzt nicht nur positiv und schön. Wir wissen, dass viele Menschen dann auch krank und depressiv werden. Die Tagesstruktur fällt weg. Für viele fällt das Selbstverständnis, die Identität, also sie fällt nicht weg, aber man muss sich in gewisser Weise neu erfinden. Man hat plötzlich eine andere Bedeutung und manchmal auch einen anderen Wert für seine Mitmenschen. Und für viele ist es auch sozialer Kontakt, den sie dann vermissen. Das ist sehr häufig bei Männern der Fall. Also nicht nur, aber sehr häufig. Und die Pension à la carte ist eine Idee, die versucht, dieses Problem insofern zu lösen, als dass sie es möglich machen soll, flexibel zum Zeitpunkt des Pensionsantrittsalters flexibel zu wählen, ob ich jetzt meine ganze Pension beziehen möchte und nicht erwerbsarbeiten möchte. Das ist ja völlig legitim. Das, entweder weil ich meine Erwerbsarbeit nie wirklich mochte oder weil ich eigentlich passionierte Käseproduzentin bin und jetzt gern einfach 100% meiner Zeit, die in andere Dinge stecken möchte, als Erwerbsarbeit und Käse machen möchte, unter anderem. Aber ich kann mich dann eben mit der Pension à la carte auch entscheiden, entweder 70% oder 20% oder 30% meiner Pension zu beziehen und einen kleinen Anteil oder auch einen größeren Anteil der Zeit weiter erwerbszuarbeiten. Das würde aber auch bedeuten in unserem Modell, dass das Geld, das ich dann nicht beziehe zum Zeitpunkt meines Pensionsantritts, dass es aber weiter auf meinem Konto bleibt, also dass mir das weiter dann gehört. Ich habe dann halt später höhere Pensionsbezüge, wenn ich das länger liegen lasse. Ich sage jetzt gleich dazu, dass diese Pension à la carte für mich noch nicht die perfekte Lösung ist, keine vollständige Lösung ist. Wir haben das ja auch vorgeschlagen, es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denken wir beide. Aber man muss trotzdem dafür sorgen, dass das Personen, die diese Wahlfreiheit realistischerweise nicht haben, dass man die Benachteiligung dieser Menschen in irgendeiner anderen Form kompensiert. Also Leute, die entweder eh so wenig Pensionen beziehen würden oder so wenig Geld haben, dass sie dann alles brauchen. Oder dass sie so einen anstrengenden, auch körperlich anstrengenden Job hatten, dass sie nicht weiterarbeiten können, auch wenn sie das wollten. Also diese Ungleichbehandlung gibt es. Und das wäre natürlich wünschenswert, dass man diese Ungleichbehandlung nicht vollkommen beseitigt, aber doch durch andere Politikinstrumente zumindest mindert. Das könnte man dann zusätzlich zur Pension à la carte noch tun, aber das Herzstück einer neuen Arbeitswelt sollte ein flexiblerer Übergang in die Pension sein.
Wenn jemand eine neue Idee in die Debatte bringt, dann heißt es ja ganz schnell, das ist ja utopisch. Und meistens ist das als Warnung zu verstehen. Achtung, das ist gefährlich oder verrückt oder lässt sich mit den bestehenden Strukturen nicht machen. Sie als Forscherin haben ein bisschen entspannteres Verhältnis zur Utopie. Sie schreiben in dem Buch, wie wir leben wollen, Zitat, Menschen, die Utopien bauen, gehen davon aus, dass wir die bestehende Ordnung unserer Gesellschaft ändern können. Und zweitens ist die Utopie für sie ein Weg, zu Lösungen zu kommen, die nicht einfach nur im Weitermachen bestehen. Wie ist es Ihnen da mit dem AMS-Chef Kopf gegangen, der ja eine operative Behörde führt?
Also das war sehr unkompliziert, diese Zusammenarbeit auch hinsichtlich der Utopie, weil wir hier ja auch an eine gute alte Tradition in den Sozialwissenschaften angeschlossen haben. Also Sie haben natürlich vollkommen recht. Heute sind Referenzen zur Utopie oft fast Beschimpfungen, ja, dass man sagt, ja, du bist ja naiv und das ist eine Spinnerei. Das war aber nicht immer so. Und Ruth Levitas hat in ihrem Buch von 2013, Utopia as a Method, das auch wieder belebt sozusagen, die Utopie als Methode in den Sozialwissenschaften. Das heißt nicht, dass man sich denkt, was hätte ich denn gerne und ich schreibe jetzt einen Wunschkatalog und das ist jetzt meine Wissenschaft. Das bedeutet das nicht, sondern die Utopie als Methode hat drei Schritte, beinhaltet drei Schritte, die es ermöglichen, eben aus bestimmten, wie Sie das auch schon gesagt haben, aus bestimmten Denkmustern rauszukommen, die vielleicht auch Teil des Problems sind, das wir zu lösen versuchen. Also ich gebe ein Beispiel. Man kann jetzt, also wir haben das auch in unserem Buchkapitel durchdekliniert, man kann jetzt sagen, Stufe 1, was sind so die Annahmen, die den Status quo der Arbeitswelt stabilisieren, ohne dass wir diese Annahmen noch hinterfragen. Also was ist die unsichtbare Struktur, die das Gebäude der Arbeitswelt aufrecht hält? Ich weiß zu wenig über Architektur, um das jetzt fachkundig zu beschreiben, was das in einem tatsächlichen großen Gebäude wäre, aber das ist so das, was man nicht sieht, was sich dann eben versteckt in den Mauern. Das sind dann die tragenden Mauern und so weiter. Die Stahlkonstruktionen. Das wären auf die Arbeitswelt übertragen Sätze wie Leistung lohnt sich oder Arbeit ist Erwerbsarbeit und so weiter. Das sind Dinge, die wir im Alltag häufig gar nicht hinterfragen, die sich ausdrücken in Sätzen wie, also als ich in der Volksschule war, haben wir das noch so gesagt. Dann viele noch gesagt, meine Mama arbeitet nicht. Das waren manchmal Frauen, die sehr viel gearbeitet haben. Die haben 3, 4 Kinder versorgt, ältere Verwandte versorgt. Also das Erwerbsarbeit nur, also das Arbeit nur Erwerbsarbeit ist. Das sind diese Dinge, die unsere Arbeitswelt heute stabilisieren. Das ist der Schritt 1 in der Utopie. Der Schritt 2 wäre zu überlegen, wie sehen Alternativen aus und wer würde von diesen Alternativen profitieren, wer würde die Kosten tragen. Das heißt, es geht jetzt nicht nur darum, bei der Utopie als Methode mit zu überlegen, was will ich, was hätte ich gern, wovon habe ich schon als Kind geträumt, sondern was wären Alternativen? Alternativen wären eben wieder auf die Arbeitswelt übertragen, Leistung breiter zu definieren, vielleicht sogar auch Einkommen von der Erwerbsarbeit weiter zu entkoppeln, vielleicht auch die Finanzierungsbasis für Wohlfahrtssysteme von den Abgaben und Steuern auf Arbeit etwas abzutrennen und vielleicht auch vermögensbezogene Steuern stärker basieren zu lassen. Ja, das wären alles Alternativen, wo man jeweils sagen würde, wer profitiert jetzt davon und wer trägt die Kosten. Und dann der dritte Schritt besteht darin, dass man diese Utopie, diesen Ballon, der jetzt aufsteigt, dass man den auf die Erde zurückbringt, indem man sagt, welche Politikinstrumente braucht es, um das umzusetzen. Eines haben wir in unserem Kapitel auch formuliert, eben diese Pension à la carte. Das ist ein Politikinstrument, das eine alternative Form einer Arbeitswelt ermöglichen würde. Und du brauchst natürlich noch andere Politikinstrumente dafür. Aber das bedeutet Utopie als Methode. Das heißt auch nicht, dass wir dann das alles genauso umsetzen müssen, aber es ermöglicht es uns, über unsere eigenen Horizonte hinaus zu denken. Und ich glaube, das muss die Wissenschaft machen. Die Politik kann das nicht immer. Auch Politikerinnen und Politiker arbeiten in ganz anderen Zeithorizonten. Die werden an dem gemessen, was sie in einer Legislaturperiode machen oder in kurzen Intervallen. Wir in der Wissenschaft, glaube ich, haben auch die Pflicht, mögliche Alternativen zu formulieren und zu sagen, wie sieht es in der Empirie aus, wer würde davon profitieren, wie könnte man es umsetzen, welche Konsequenzen hätten diese alternativen Lösungen.
Sie haben die Frage, wer trägt die Kosten, als eine von mehreren Fragen formuliert. In der Politik ist das oft die Frage, die Debatten schnell beendet, weil sie quasi, wenn es um das Pensionssystem geht, bei steigender Lebenserwartung, gleichzeitig, wenn Menschen in ihrem System durch Care-Phasen, Erwerbszeiten und Beitragsjahre reduzieren würden, sich irgendwann die Frage stellt, wie geht sich das aus? Das ist für Sie dann letztlich auch Utopie zerstörend.
Wenn das die erste Frage ist, dann kommt es meistens von Menschen, die vom Status quo profitieren. Das heißt nicht, dass die Finanzierungsfragen nicht wichtig sind, aber wir müssen doch bitte zuerst überlegen, was wir überhaupt wollen. Also wir müssen zuerst überlegen, was wir wollen, in dem Sinne, was den Menschen und jetzt im weitesten Sinne dem Planeten als Lebensraum auch für die Menschen dient und was Menschen nicht krank und kaputt macht. Und dann überlegen wir uns, ob und wie wir das finanzieren können. Insofern, ich habe wenig Geduld dafür, dass die Finanzierungsfrage als Killerargument gleich vorab kommt. Ja.
Sie haben das jetzt zweimal erwähnt, dass es nicht nur darum geht, was man sich wünscht, aber eigentlich ist die Wunschliste nicht der schlechteste Ausgangspunkt. Am Ende geht es ja darum, dass den Menschen gut gehen soll.
Ja, also diese Wunschliste bedeutet, dass man nicht aus den Augen verliert, dass die Wirtschaft und Arbeit den Menschen dienen muss und nicht umgekehrt. Und in öffentlichen Debatten und in politischen Debatten wird es leider manchmal an den Rand gedrängt und das Pferd von hinten aufgezäumt. Was nicht heißt, also ich möchte das nicht missverstanden wissen, es nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie ein Recht, also dass es ein Recht geben soll, dass alle Menschen ihre Utopien leben können. Das ist mit Utopie als Methode nicht gemeint, sondern mit Utopie als Methode. Die Utopie als Methode ist dort besonders wirkmächtig, wo es komplexe, schwierige Probleme gibt. In meinem Forschungsfeld nennen wir das Wicked Problems, also das sind Probleme, für die es keine eindeutige Lösung gibt und auch jede Lösung wieder andere Probleme schafft. Und dass man bei diesen komplexen, schwierigen, bei diesen Wicked Problems, dass man mit der Utopie als Methode alte Denkmuster und Institutionen auch zumindest mal als Gedankenexperiment hinter uns lassen und überlegen, ob wir mit anderen Instrumenten, mit anderen Fragen vielleicht zu einer Lösung kommen. Denn häufig determiniert die Art, wie wir eine Frage formulieren, die Antwort. Und auch die Politikinstrumente, mit denen wir das Problem lösen. Wenn wir die Frage anders rahmen, kommen wir zu einer anderen Antwort. Ich gebe ein Beispiel. Das war ein großes Problem in der Covid-Zeit, dass Impfskepsis als Informationsdefizit gerahmt wurde von vielen Politikerinnen und Politikern. Ich habe oft gehört, auch in Gesprächen mit Politikern, wir müssen den Menschen bessere Informationen geben. Und wir haben damals, weil wir mit vielen Menschen in unserer Forschung gesprochen haben und die befragt haben, haben wir gesagt, es ist kein Informationsdefizitsproblem bei den meisten, das ist eine Äußerung ihrer Unzufriedenheit mit der Regierung. Mit mehr Informationen kann man das nicht lösen. Das heißt, die Art, wie wir eine Frage formulieren, weist auf eine bestimmte, politikwissenschaftlich gesprochen, auf eine bestimmte Werkzeugkiste, mit der wir das jetzt lösen. Und deswegen ist die Formulierung der Frage so wichtig. Und hier kann uns auch die Utopie als Methode helfen. Gerade auch in der Arbeitswelt.
Ich komme nochmal zurück zur Pension à la carte. Ein tätiges Leben ist per se gesund, sagen Studien. Also Menschen, die länger arbeiten, leiden seltener an Demenz oder später oder an anderen Krankheiten. Andererseits gehen aber Menschen früher in Pension, weil sie einfach nicht mehr können. Das heißt, die Pension à la carte wäre für diesen Hintergrund nicht für alle, oder?
Ja, genau. Und das ist auch mein, also deswegen habe ich auch gesagt, es muss zusätzlich andere, also um bei dieser Metapher der Werkzeugkiste zu bleiben, es muss andere Werkzeuge geben, mit der wir es im weitesten Sinne ermöglichen, dass Leute gut und gesund altern können. Dazu gehört, wie Sie sagen, auch eine Form von Arbeit. Das Nützlichsein, das Gefühl, gebraucht zu werden, ist extrem wichtig für alle Menschen. Für junge Menschen, für alte Menschen, also für alle. Das heißt, eine Form des Gebrauchtwerdens der Arbeit ist auch im Alter wichtig. Das muss nicht Erwerbsarbeit sein. Das muss jetzt nicht geregelte, formelle Arbeit sein, für die man bezahlt wird. Aber es ist auch nicht für jeden Menschen die gleiche Kombination aus Erholung und vielleicht Erwerbsarbeit und anderen Formen der Arbeit richtig. Aber hier, glaube ich, sollte man wirklich den so vielen Menschen wie möglich es ermöglichen, das so zusammenzusetzen, wie sie es in einer bestimmten Lebensphase brauchen und wie sie in einer bestimmten Lebensphase am besten beitragen können. Denn, das Beitragen ist etwas, was die meisten Menschen auch wirklich wollen und was sie für ihre Gesundheit brauchen.
Sie halten ja auch die Idee hoch, nicht jetzt in dem Beitrag im Buch, den Sie gemeinsam mit dem AMS-Chef Kopf verfasst haben, aber grundsätzlich, dass alle genug zum Leben haben sollen, einfach weil sie Menschen sind, quasi unabhängig vom Alter oder von der Erwerbsbiografie. Das heißt, Sie befürworten ein bedingungsloses Grundeinkommen. Der Begriff ist ein bisschen belastet. Trotzdem gefragt, ist die Zeit dafür reif?
Politisch ist die Zeit dafür nicht reif. Wir brauchen, tun wir es mehr denn je. Aber lassen Sie mich ganz kurz, weil es so häufig missverstanden wird, lassen Sie mich kurz erklären, was ich damit meine. Ich bin keine Befürworterin eines Grundeinkommens als Alternative zur Erwerbsarbeit. Also so wie das jetzt gerade auch in den USA häufig diskutiert wird, dass man sagt, KI wird menschliche Arbeit ersetzen und so als Stilllegungsprämie regnen wir ein bisschen Geld auf die Leute runter, sodass sie weiter konsumieren können. Das nicht. Ich wünsche mir eine bedingungslose Sicherung der Grundbedürfnisse von Menschen durch öffentliche Dienstleistungen, durch manchmal sind es auch Sachleistungen und auch für das, was man braucht, um ein würdevolles Leben leben zu können, durch Geldleistungen. Da geht es nicht darum, dass die Leute dann damit reich ein Leben in Saus und Braus führen können, sondern dass alle genug haben für ein würdevolles Leben, nicht als Alternative zur Erwerbsarbeit und auch nicht als Alternative eines Wohlfahrtsstaates, sondern als neues Fundament eines Wohlfahrtsstaates, das auch dem Erwerbsleben, dem Arbeitsleben der heutigen Zeit gerecht wird.
Da schließt sich dann immer die Frage der KritikerInnen an, wird es dann noch genug Leute geben, die schwere, schmutzige oder anstrengende, aber sinnvolle und notwendige Arbeiten erledigen würden?
Das ist eine sehr gute, also eine sehr wichtige Frage, die auch sowohl in der Literatur als auch von den Grundeinkommensaktivistinnen diskutiert wird. meine Antwort darauf, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben, vom Wert des Menschen heißt es, meine Antwort darauf lautet, auf der Basis der Studien, die es dazu gibt, das sind keine Studien zum bedingungslosen, zu einem universellen bedingungslosen Grundeinkommen, einfach weil es das noch in keinem Land gibt, sondern das sind Studien mit bedingungslosen Geldleistungen. Und das gibt Jobs, die unverrückbar, ungeliebt sind. Das sind Jobs, die entwürdigend oder extrem monoton oder gefährlich sind, wie wenn man in einem industriellen Schlachtbetrieb arbeitet oder in einem Atomkraftwerk gefährliche Arbeiten verrichtet. Das sind keine Jobs, in die sich die Leute reißen werden. Da würde man, wenn die Grundbedürfnisse aller Menschen gesichert sind, müsste man hier automatisieren oder man müsste Jobs so gut bezahlen, dass die Menschen dann trotzdem noch tun. Denn selbst ein bedingungsloses Grundeinkommen würde ja nicht so hoch sein, dass die meisten Menschen davon leben wollen. Also die würden ja dann trotzdem weiter in der Erwerbsarbeit sein. Und da müsste man, so wie das nach dem berühmten Streik der Müllmänner in New York war, müsste man das dann einfach so bezahlen, dass es dann weitergemacht wird. Die andere Form von ungeliebten Jobs sind Tätigkeiten, die Menschen eigentlich gern machen. Das ist Betreuung von anderen, Service und so weiter. Das sind eigentlich gute Tätigkeiten, die aber aufgrund ihrer Bedingungen, sehr hoher Stress, Überbelastung, weil es zu wenig Arbeitskräftemangel gibt, schwierige Stundeneinteilungen oder auch schlechte Bezahlung. Diese zweite Form von Jobs kann man über die Bedingungen, über die Arbeitsbedingungen so verändern, dass diese Tätigkeiten wieder gerne gemacht werden. Da muss man nicht nur mit der Bezahlung dafür sorgen, dass das weitergemacht wird. Das sind die plausibelsten Szenarien für einen Fall, in dem Menschen nicht mehr Jobs nur für das reine Überleben annehmen müssen.
Frau Breinsack, wir sind ja beide keine Hellseherinnen. Wie Österreich in 15 Jahren aussieht, hängt aber schon auch ein bisschen davon ab, welche Zukunft wir uns vorstellen können, tunlichst eine, in der wir selbst gern leben wollen. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns in einigen Jahren in der Dunkelkammer wieder und werfen einen Blick zurück. Mich würde es freuen. An dieser Stelle zunächst einmal sehr herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals für die Einladung, Frau Meinert.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören.